Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Wir schauen zurück auf das dramatische Rennwochenende der DTM auf dem Lausitzring, natürlich auch auf die Rahmenserien des ADAC GT für Germanys und des Porsche Carrera Cup Deutschland und schauen voraus auf das Wochenende, unter anderem mit der IMSA. Viel Spaß dabei in den kommenden Minuten. Fünfte Saisonstation stand an. Nach Oschersleben, Zandvoort, Norrisring und dem Nürburgring sind wir jetzt angekommen auf dem BK-Lausitzring. Eine Strecke, die ja letztes Jahr prädestiniert war für BMW, aufgrund dessen, dass man natürlich auch eine andere Streckenvariante gefahren hat. Damals zweimal gewonnen Sheldon van der Linde. Das sollte in diesem Jahr anders aussehen. Das haben wir nämlich auch gesehen in den jeweiligen Rennen. Und da schauen wir und blicken wir natürlich auch in dem Sinne hier auch wieder mit zurück und analysieren. Ja, das freie Training, beziehungsweise da müssen wir auch noch drauf schauen auf das freie Training. Das war auch ziemlich interessant, wenn wir da mal drauf schauen. Dort grundsätzlich die Lamborghinis und Audis sehr schnell gewesen. Im freien Training 1 war ja Frank Pereira der schnellste mit 20,9. War ja der erste, der eine Zeit gesetzt hat an diesem Wochenende unter der 21er Marke. Calvin van der Linde auf 2 und Yusuf Ovega, der beste Mercedes, auf der dritten Position. Da hat sich so ein bisschen abgespiegelt, dass die BMWs und auch gewisse Personen aus dem Porsche-Lager, beziehungsweise alle, dort nicht auf Pace sind. Zwar Rast, Wittmann und van der Linde nur 3-4 Zehntel zurück. Das hat sich aber bei den Porsches etwas stärker gezeigt. Das war im freien Training 1 Marvin Dienst, der dort bester Porsche war, mit Ayan Chang-Güven auf 16 und 17. Und der Tabellenführer zu dem Zeitpunkt, nämlich Thomas Preining, dort an der Stelle nur auf 20. Ziemlich sicher war sich hingegen aber Ferrari. Die haben im freien Training Nummer 1 gar keine Zeit gesetzt, beziehungsweise sind einmal nur rausgefahren und haben sich danach wieder in die Box verkrochen. Zwar wollten sie am Ende des Trainings nochmal eine Zeit setzen, aber der Ausritt von Clemens Schmid mit der verbundenen roten Flagge war dann zu viel des Guten und somit gab es dann keine Neuansetzung, beziehungsweise keinen neuen Start dieses ersten freien Trainings. Im zweiten freien Training hat sich das Blatt ein bisschen gewendet, nämlich zugunsten von Mercedes. Die haben nochmal eine Schippe draufgesetzt mit Yusuf Ovega mit 20.780. Das war die schnellste Zeit an dem Tag vom Freitag. Lukas Auer war dort knapp hinter mit einer Zehntel und Calvin van der Linde auf 3 mit 2 Zehntel dahinter. Jetzt nicht dementsprechend anders. Hat sich das Bild auch gezeigt bei BMW und bei Porsche. Dort bester BMW, Sheldon van der Linde auf 8, muss man sagen, hat sich etwas rangerobbt an die Zeiten an der Spitze. Hingegen anders sah es aus bei Porsche. Ja, dort hing man auch weiterhin im freien Training seinen Erwartungen etwas zurück. Dass Ferrari stark war, haben wir ja schon besprochen. Das hat sich auch im Qualifying Nummer 1 gezeigt. Jack Aitken, der dort die erste Pole rausgefahren hat für MFI Racing in der DTM, für sich selber und für Ferrari. Zumindest auch in dieser Saison. Mit 1:19.937, ganz knapp vor Mirko Bortolotti und Lukas Auer. Calvin van der Linde und Ricardo Feller, die beiden Abt Sportsline-Fahrzeuge, folgten dann auf Platz 4 und 5. Bis dann der beste BMW auf Platz 6 kam. Thierry Vermeulen, der MFI Racing Teamkollege von Jack Aitken, folgte auf der 7. Position. Clemens Schmidt auf 8, Lukas Stolz auf 9 und Platz 10 der Nürburgring-Rennen-2-Sieger Maximilian Paul. Und dann schauen wir natürlich direkt auf das Rennen und natürlich auf den Start und alles das, was dort passiert ist. Und es ist einiges passiert. Der Start allein schon kurios gewesen, dass dort Mauro Engel etwas ungeduldig war und damit sich direkt schon mal einen Fehlstart eingeleitet hat und damit direkt in die Penalty Lap verschwunden ist. Vorne ging dann doch relativ einig oder war es dann doch sehr gesittet, muss man sagen. Jack Aitken, der als erster durch die erste Kurve dort gegangen ist und damit das Feld von vorne hin kontrolliert hat. Hinten aber hingegen wurde es ziemlich eng, nämlich gerade zwischen Thomas Preining, Frank Pereira und Luca Engsler, der gerade erst ein sehr, sehr gutes Rennen hingelegt hat auf dem Nürburgring im Rennen Nummer 2, wo es ja so richtig geregnet hat, und jetzt war eben dieses Rennen für ihn nach ja rund 30 Sekunden eben beendet. Ebenso für Franck Pereira, der dort ebenfalls beteiligt war. Was man aber in der ersten Einstellung nicht gesehen hat, war, dass dort auch Tabellenführer Thomas Preining in dieser Situation beteiligt war. Die Rennleitung kam später zum Entschluss, dass man ihn dort aufgrund des Verursachen dieses Kontakt beziehungsweise dieser Situation eben zu 3-mal Penalty Lap aufgezwungen hat. Die Frage, und das hat sich vieles danach gestellt, ist, war diese Strafe notwendig? Das können wir eigentlich sagen, müsste man je nachdem sehen. Wenn man, was ich mir gedacht habe in dieser Situation war, um das einfach mal einzuordnen, war dieses Rüberziehen, dieses deutliche Rüberziehen, das macht kein anderer in dem Feld, wenn man das jetzt mal so sieht, egal ob es Mercedes, selbst wie es Ayacan Güven war, der in einer ähnlichen Situation im hinteren Feld war, das waren so 2 Reihen hinter Thomas Preining, wenn ihr das mal euch anschaut in den International Highlights, die uns hier natürlich auch vorliegen, und da ist das klar zu sehen. Ob man natürlich jetzt in so einer Startsituation eine Causing a Collision, also ein Verursachen eines Unfalls dort natürlich so eine harte Strafe aussprechen muss, also hätte man es einfach nicht theoretisch bei einer Rennunfallsituation belassen können. Ja, sowas kann beim Start eben passieren, absolut. Wenn die Entscheidung aber heißt Causing a Collision, und da muss ich leider einigen Experten in gerade bei Run Racing etwas korrigieren, muss ich sagen, denn es heißt ganz klar im Reglement beschrieben Causing a Collision 3 Laps Penalty Lap und oder 3 Times Penalty Lap, und damit ist es eigentlich klar, wie die Bestrafung aussieht. Ob man diese Bestrafung aussprechen muss, das steht auf einer anderen Medaille, absolut, da gehe ich vollkommen mit. Das ist keine Muss-Entscheidung, sondern es ist eine Kann-Entscheidung. Und deshalb ist eigentlich die Sache klar, dass es eben nicht eine hundertprozentige Fehl- oder eine hundertprozentige Entscheidung dafür ist. Es ist eben schwierig, und viele mit so einer Entscheidung sagt man, das ist vollkommen korrekt, oder viele sagen dann eben, es ist vollkommen, ja, also das ist nicht okay. Es ist halt schwierig in dieser Situation zu entscheiden, und deshalb stehe ich so ein bisschen in der Mitte. Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum es diese Strafe in der Höhe gab, denn es ist ganz klar Causing a Collision, aber ob es natürlich bei einem Rennstart in dieser Situation angebracht ist, ist natürlich eine andere Frage. Wäre es in einer ganz normalen Rennsituation passiert, also jetzt irgendwie in Runde 10, 11, 12, sage jetzt einfach mal nach dem Boxenstopp, dann wäre das natürlich ganz anders, oder wäre die Sache ein bisschen klarer gewesen, aber hingegen wurde hier 3 times Penalty Lap ausgesprochen, das eben für Berühren von Franck Pereira und damit auch den Ausscheiden von eben dem Achterfahrzeug von Luca Engsler. Und die Strafe kam dann eben dann auf dem Fuß nach dem Safety Car für das Auto mit der 91 Penalty Lap 3 times causing a collision. So hieß ja die Strafe, ganz klar, und natürlich war Thomas Preining danach nicht unbedingt gut darauf zu sprechen. Das ist ja auch, ich sag jetzt mal, das wollen wir jetzt eben auch nicht zu schlechter halten, denn im Endeffekt sieht es im Auto ja immer ganz anders aus, und das würde ich auch hier ganz klar sagen, denn im Interview danach hat er auch ganz klar gesagt, dass das eine Kurve ist, wo eigentlich nur 2 Autos durchpassen. Er wusste nicht in dem Zeitpunkt, dass es eben 3 waren, und dass es ihm auch wirklich leid tut für Luca Engsler und auch für die Leute, die dort ausgeschieden sind, eben auch der zweite Franck Pereira, der dort das Rennen nicht mehr fortsetzen konnte. Aber ja, natürlich sichtlich ärgerlich in einer Situation, wo man dann doch einen guten Vorsprung hatte in der Tabellenführung. Vorne lief dann eigentlich alles gesittet ab. Aitken, Bortolotti, Auer, das waren die ersten 3. Einer, der sich durchs Feld gepflügt hatte, war Marco Wittmann, der Position gut gemacht hat. Genauso auch wie René Rast, der zwar etwas weiter vorne gestartet ist, aber da auch schon auf Platz 9 gelegen hat. Und da der größte Gewinner, beziehungsweise der größte Stepper nach vorne machte, nämlich war es eben dort die beiden Piloten aus dem Hause BMW von Rast und Wittmann. Hingegen nicht so gut lief es weiterhin für die Porsches. Gerade, ja, intern war es ziemlich schwierig. Gerade, ja, 20 Minuten Rennstart gingen die Bremsen von Tim Heinemann flöten. Und damit hätte er fast noch seinen Markenkollegen, nämlich Laurin Heinrich, abgeschossen. Für das Auftreten des Bremsdefekts war es dann auch direkt vorbei für den zwischenzeitlichen Tabellenführer nach dem Wochenende auf dem Lausitzring. Direkt danach stand ja auch wieder direkt die Boxenstopp an und da war es die Frage, geht man früh rein? Das hat sich ja im Laufe der DTM-Saison als ganz klare Vorteil erwiesen, egal bei welchen Bedingungen, dass man dann doch sehr früh reinkommt und da den Vorteil nutzen kann. Das waren unter anderem Calvin van der Linde, Marco Wittmann, Ayan Changuven, die dort reingegangen sind, um sich dort neue, frische Pneus auf ihren Fahrzeugen draufzuschnallen. Eine Runde später kam dann auch die Spitze mit Jack Aitken, mit Lukas Auer, mit Lukas Stolz. Doch für Mirko Bortolotti ging es dann nochmal eine Runde weiter. Genauso auch für Sheldon van der Linde, Ricardo Feller, Terry Vermeulen und René Rast, die sich ebenfalls gegen einen Boxenstopp entschieden haben, währenddessen die Spitze ja schon reingegangen ist auf deren Reifen. Und was man feststellen musste, war, dass Calvin van der Linde sich direkt den Platz wieder gesichert hat gegenüber Lukas Auer und damit eben diese Position im Boxenstopp-Fenster eben gut gemacht hat. Das haben wir in dieser Saison, wie gesagt, schon etwas öfter gesehen. Knapp wurde es zwischenzeitlich dann auch bei dem Boxenstopp zwischen, mit Bortolotti, mit van der Linde, mit Sheldon van der Linde und Ricardo Feller, zwischen den beiden wurde es richtig knapp, denn da die Boxen hintereinander direkt waren, Schubert Motorsport und Abt, die sich dort direkt hintereinander verfolgt hatten in der Box, war es dann auch bei der Ausfahrt ziemlich knapp und deshalb da das Bremsmanöver von Ricardo Feller, damit das nicht zu einer Kollision kommt. Zwar die Boxengasse vom Lausitzring dann doch sehr breit, aber ja, teilweise dann auch nicht breit genug, vielleicht für zwei Fahrzeuge direkt nebeneinander. Gewinner dieser Boxenstopp-Phase waren auf jeden Fall die Leute, die sehr, sehr früh reingekommen sind. Nämlich unter anderem, wie ich schon erwähnt, Calvin van der Linde, der den Platz gut gemacht hat gegenüber Lukas Auer und auch deutlich schneller fahren konnte. Und auch Lukas Auer, der den Platz gut gemacht hat gegenüber Sheldon van der Linde. Also war dieser frühe Boxenstopp auch eine deutlich bessere Phase. Lukas Stolz da auch im Schatten von Sheldon van der Linde gut unterwegs gewesen, auch früh reingegangen, konnte aber die Position direkt nach dem Boxenstopp nicht verbessern. Knapp und beziehungsweise sehr eng ging es zu nach dem Boxenstopp zwischen Mirko Bortolotti und Calvin van der Linde. Ja, da waren Berührungen und Kollisionen jetzt nicht unbedingt außergewöhnlich, muss man sagen. Die beiden, die sich da doch sehr gerne miteinander ausgetauscht haben und damit dann auch ganz klar gemacht haben, wer hier vielleicht der Boss ist und das gab es dann auch dann natürlich neben der Strecke für Diskussionen, denn dieser Anschubser, würde ich jetzt einfach mal sagen, zwischen Calvin van der Linde und Mirko Bortolotti hat für Diskussionsstoff gesorgt, denn Bortolotti hat sich danach beschwert. Calvin van der Linde hat ganz klar gesagt, ja, wenn er von hinten kommt, müssen andere Platz machen, aber umgekehrt ist es vielleicht ein Warmduscher, so hat er es ganz klar gesagt, machte sich am Samstag nach dem Rennen dort über Bortolotti lustig. Währenddessen dieser jeden Kommentar verweigerte, steuerte der Audi-Pilot mit einem öffentlichen Eisbad weiter Salz in die Wunde und in die Suppe natürlich von Mirko Bortolotti. Das sollte aber noch über das Wochenende so weitergehen, das steht auf jeden Fall mal fest. Der Kampf an der Spitze hingegen, Calvin van der Linde musste sich geschlagen gegenüber Mirko Bortolotti, aber Aitken konnte sich da ganz klar an der Spitze halten. Während wir dessen nochmal auf den Tabellenführer schauen, nämlich auf Thomas Preining, der sich weiterhin nach vorne robbte nach seinem Penalty Lap von dreimal und sich dann auch in dem hinteren Feld mit Paul, mit Dienst, mit Güven, mit Holzem auch durchgeschlagen hat und damit sich dann auch einen Punkt sicher mir noch gesetzt hat. Es gab zwar nochmal einen Ausrutscher und einen Ausflug mit Marvin Dienst und Maximilian Paul, der aber später dann auch noch das Rennen beenden musste, vorzeitig. Das aus seiner Sicht. Zum Ende wurde es aber doch nochmal an der Spitze knapp, nämlich rund um Jack Aitken und Mirko Bortolotti. Der hat nämlich über Runden immer mal Zeit gut gemacht, aber der erste Sieg für Jack Aitken in der DTM war dann doch sehr, ja, ich sage es mal, bedrohungslos, muss man wirklich sagen. Auf Platz 2 Bortolotti, Kevin van der Linde dann das Podium komplett gemacht auf 3, Lukas aber auf 4, Sheldon van der Linde auf 5, Stolz auf 6, Feller auf 7, Rast auf 8, Vermeulen auf 9. Platz 10, Marco Wittmann macht damit die Top 10 komplett und die weiteren Positionen waren dann Schmid auf 11, Olsen auf 12, Engel auf 13, Ovek auf 14 und Preining auf der 10. Position macht damit noch einen Punkt gut. Der Punkteabstand nach Rennen Nummer 1 war 8 Punkte. Muss man wirklich sagen, 20 Punkte da schon Thomas Preining verloren. Wir haben ja vor dem Wochenende schon mit ihm gesprochen in der Vorschau und da war es ja ganz klar gesagt, wir wollen so weitermachen wie eigentlich zuvor auch. Hat im Rennen Nummer 1 vom Lausitzring nicht ganz geklappt. Damit war natürlich auch die Strafe mit verbunden und damit nur noch 8 Punkte nach Rennen Nummer 1 Vorsprung. Der Thomas Preining vor Bortolotti und 18 Punkte vor dem dritten Sheldon van der Linde zu diesem Zeitpunkt. Bortolotti war nach dem Rennen ziemlich fertig, alles gegeben in beiden Rennen und das war schon sehr interessant anzusehen, gerade bei ihm, der dort extrem viel Wasser und auch Handtücher entgegengenommen hat. Ja, ähnlich sah es aus beim coolen Briten, nämlich bei Jack Aitken, der auch ziemlich verschwitzt und ziemlich angestrengt natürlich aus dem Fahrzeug rausgekommen ist. Sagt aber ganz klar, dass er sich nach diesem Rennen auf jeden Fall freut, jetzt diesen ersten Erfolg mit dem Team einfahren zu können. Das mit einer sehr, sehr guten Manier. 2 Sekunden war man ja vor Bortolotti und 5 Sekunden vor Kevin van der Linde. Viele Ausfälle gab es auch wieder in diesem Rennen, schauen wir da nochmal draus, Maximilian Paul, Alessio De Leda, die Zielflagge nicht gesehen haben, genauso auch wie dann folgende Fahrzeuge, nämlich Ayun Maini, David Schumacher, Patrick Niederhauser, Laurin Heinrich, Matthias Rudi, Tim Heinemann, Frank Pereira und Luca Engstler, die dort das Rennen und die Zielflagge nicht gesehen haben. Gehen wir weiter, nämlich in den Sonntag hinein. Nach einem dramatischen Qualifying, was kurz vor Ende unter Rot beendet worden ist, viele unter einer schnellen Runde damit ihre Runde abbrechen mussten. Und damit gab es einen richtigen Qualifying-Krimi, den Mirko Bortolotti für sich entscheiden konnte. Ganz knapp vor Ricardo Feller, der von Startposition 2 ins Rennen geht. Clemens Schmidt und Frank Pereira auf Platz 3 und 4, eine reine Lamborghini-Startreihe Nummer 2. Thomas Preining, Tabellenführer auf Platz 5, neben Lukas Stolz. David Schumacher, starkes Qualifying-Ergebnis von 7, neben Lukas Auer auf 8. Terry Vermeulen und Jack Aitken, auch eine italienische Startreihe auf 9 und 10. Marvin Dienst auf 11 und Dennis Osen, der zweite Mantai Porsche, auf 12. Kevin van der Linde nach starkem Samstag, schwacher Sonntag, muss man hingegen sagen, im Qualifying auf Platz 13, Maximilian Paul auf 14 unterwegs. Platz 15 und 16 an Rast und Ovega, Startreihe 8. Platz 9, Reihe 9, Ayan Chang gewinnen und Laurin Heinrich, die beiden Porsches. In Reihe 10 waren es dann Maini und Engstler. Sheldon van der Linde, schwaches Qualifying, genauso wie Marco Wittmann in Startreihe 11, damit 21 und 22, genauso wie Maro Engel und Tim Heinemann auf Platz 23 und 24. Patrick Niederhauser und Sandro Holzmann auf 25 und 26 und auf Platz 27 und 28, Mattia Drudi und Alessio De Leda. Damit gehen wir rein in Rennen Nummer 2 und das war ein Rennen, was diesmal ohne großartige Startkollision auskam. Mirko Bortolotti, Ricardo Feller und Clemens Schmid, die als erste drei dort in Kurve Nummer 1 und nach Kurve Nummer 1 hervorgehen sollten. Eine schöne Free-Wide-Situation hatten wir zwischen Marvin Dienst, René Rast und dem MFI-Ferrari von Thierry Vermeulen, die sich dort in der letzten Steilkurve dort mal eben ja doch einen sehr starken Lackaustausch gegeben haben. Da blieb es aber dann tatsächlich ohne großartige Beschädigung für irgendwelcher dieser Fahrzeuge. Damit ging es für alle weiter. Da ging es richtig zur Sache dort auf den Plätzen 13, 14, 15 und 16. Und das hat sich dann auch nochmal in den späteren Wiederholungen gezeigt. Der Start von René Rast, ja, nicht gerade ohne, auch sich dort nochmal angelehnt an David Schumacher in Kurve Nummer 1. Hingegen Druck gemacht hat, in der Startphase dauernd, nämlich Ricardo Feller, der den Speed von Mirko Bortolotti ziemlich mitgehen konnte. Das hat man eigentlich grundsätzlich gesehen, dass Ricardo Feller an diesem Wochenende erneut stark war mit seinem Audi, sich dort sehr, sehr gut behaupten konnte. Dass aber einer leider im Weg stand, nämlich aus seiner Sicht Mirko Bortolotti, der gerade auf den sehr schnellen Kurven und gerade auch auf den Geraden ziemlich gut unterwegs war mit seinem Fahrzeug, da wahrscheinlich bei SSR Performance eine andere Strategie gewählt mit dem Setup, dass man dort weniger Flügel Gott auf dem Lamborghini Huracan Evo 2 gesetzt hat, und das hat man gerade gesehen an gewissen Punkten später im Rennen, wo es eigentlich klar war, dass jetzt Ricardo Feller auf der Geraden vorbeigehen sollte, das aber nicht passiert, deshalb spricht es dafür, vor allen Dingen gerade, da die Autos sich ja doch sehr ähneln, nämlich der Audi A8 und der Lamborghini Huracan auch in der GT3-Fassung ziemlich ähnlich unterwegs. Was aber während des Boxenstopp-Fensters oder wie es gerade aufgegangen ist, natürlich zu Diskussionen war, war das Drauffahren von Franck Pereira mitten drauf, nämlich auf Clemens Schmid, der damit Platz 3 zunichte machen konnte. Ja, ziemlich ärgerlich, muss man wirklich sagen, für Clemens Schmid. Entweder läuft es so gar nicht wie an anderen Rennwochenenden in dieser Saison, oder es läuft mal und dann kommt dann einem wie Franck Pereira im Weg. Ziemlich oder deutlich zu spät, muss man wirklich sagen. Es konnte von einem Bremsversagen ausgeschlossen werden. Das ist ganz klar. Es wurde irgendwie auch argumentiert, dass er zu früh gebremst haben soll, aber man hat ganz klar gesehen, Auto ging ja schon deutlich in die Kurve rein, hat nicht zu früh gebremst. Franck Pereira ist sicherlich ausgegangen, dass Clemens Schmid jetzt irgendwie in die Box geht. Das hat er dann irgendwie dann doch vercheckt, und damit ging es dann eben in Richtung Kollision. Hat es noch irgendwie versucht zu retten, dass er noch irgendwie in den Rhein sticht, aber das hat eben nicht geklappt und damit auch viele aus der Fassung, natürlich auch in der GRT Grasser Box, die sich nach dem Sieg von Maximilian Paul natürlich ein deutlich besseres Ergebnis ja auch nochmal jetzt auf dem Lausitzring gewünscht hätten. Ja, starke Konversation gab es dann natürlich auch nach dem Ausscheiden beider Fahrzeuge, nämlich dort beide in der Box zu treffen, und die haben sich jetzt nicht unbedingt sehr freundlich miteinander ausgetauscht, das sollte aber auch klar sein. Die Spitze ging ungefähr 10 Minuten nach Beginn des Boxenstopp-Fensters auf. Luca Stolz, einer der Gewinner, muss man wirklich sagen, der Boxenstopp-Phase, denn den hatte man wirklich nicht so auf dem Schirm, der war nämlich sehr, sehr früh drin, den hat man gesehen in den Wiederholungen und auch eben live, wie dort die Kollision entstanden ist zwischen Schmid und Pereira, und das war wirklich der größte Sieger eigentlich aus dieser Boxenstopp-Phase. Kritisch war es hingegen auch nochmals für Mirko Bortolotti, der sich auch nochmal das Auto von Tim Heinemann zugute setzen musste, den einfach vorbeigelassen hat und damit sich ohne Probleme durchgesetzt hat, noch im weiteren Verlauf, denn er musste ja sowieso noch rein. Wie gesagt, Luca Stolz, einer der Gewinner dieser Phase, hat sich direkt vorbeigesetzt an Thomas Preining und hat direkt auch weiterhin Druck gemacht auf den weiteren Verlauf an der Spitze, nämlich auch dort an Bortolotti und Feller. Da gab es auch nochmal einen guten Austausch, und auch war es eigentlich nach diesem Boxenstopp durchgehend auch wirklich knapp. Schauen wir gleich nochmal auf die Stint-Analyse für Rennen Nummer 2, haben wir das vorliegen, dass wir da nochmal genauer hineinschauen können. Wie gesagt, das Duell auf der Geraden konnte sich da nicht entscheiden, denn wie gesagt, der Lamborghini von Bortolotti deutlich schneller unterwegs, mit einem anderen Setting unterwegs, und da konnte sich Feller nicht durchsetzen mit seinem Audi R8 von Abt Sportsline eingesetzt, und zwar war er, der Schweizer, in den Kurven deutlich besser dran und besser unterwegs, aber Da ja die Überholmöglichkeiten dann doch sehr schwierig, muss man wirklich sagen. Denn eigentlich außerhalb des Infieldes, ja, es ist schwierig zu überholen, wenn wir jetzt da die Geraden auch nochmal rausnehmen. Da ist eigentlich nur dann diese Links, diese lange Links bergab dort zu nehmen, aber dort waren beide ziemlich ähnlich unterwegs, von daher war das eigentlich keine Option. Deswegen hat natürlich Feller gehofft, Bortolotti dort in den Fehler zu tun. Ja, gab's auch mal hier und da den Lackaustausch, aber das Ganze blieb ohne großartige Folgen für beide. Ein Minuten vor Ende des Rennens wurde es auch nochmal so richtig knapp an der Spitze. Stolz konnte sich da auch nochmal richtig ranrobben an Bortolotti und Feller. Da hatte man schon gedacht, ja, wenn jetzt da einer in ein Duell kommt oder irgendjemand einen weit schickt, dann kommt Lukas Stolz mal so richtig ans Fahren und könnte sich damit als 10. unterschiedlichen Sieger im 10. Rennen behaupten. Das muss man aber sagen, hat sich nicht bewahrheitet. Feller zwar auch schon Rennsieger gewesen, hat nochmal Druck gemacht auf Bortolotti, aber das konnte er nicht durchsetzen. Und damit war es Bortolotti, der sich dort den Rennsieg am Sonntag durchgesetzt hat vor Feller, Stolz, Breining und Olsen auf den ersten 5, Auer auf 6, Kelvin von der Linde auf 8, Wittmann auf der 9, hingegen auch nochmal bestraft worden. Deshalb gab es da auch nochmal ein anderes Ergebnis, was jetzt auch offiziell vorlag. Deshalb müssen wir auch da nochmal in den Event Informations nachschauen der DTM. Das liegt folgendermaßen vor, nämlich Rennresultat. An der Spitze hat sich ja in dem Sinne nichts geändert. Thomas Breining dort auf der insgesamt 4. Position ja auch gelistet worden. Das ist vollkommen korrekt vor seinem Teamkollegen Dennis Olsen. Lukas Auer auf 6, Jack Aitken auf 7, Kelvin van der Linde auf 8, Terry Vermeulen auf 9, Marco Wittmann auf 10 und René Rast auf 11, Marvin Dietz auf 12, Sheldon van der Linde auf 13, Ayun Maini auf 14 und Luca Engsler auf 15. Zu sehen nach diesem Wochenende. Ja, damit im Endeffekt der strahlende Sieger des Wochenendes und damit hat er auch ja auf der Strecke Konter gegeben, nämlich Kelvin van der Linde aus Sicht von Mirko Bortolotti. Ja, der hat nach dem zweiten Sieg in seiner Karriere, in seiner DTM-Karriere und jetzt auch den zweiten Sieg in dieser Saison, glaube ich, jetzt mal allen gezeigt, wo uns lang geht. Gerade eben, wie schon erwähnt, Kelvin van der Linde, der in Rennen Nummer 2 keine Antwort geben konnte auf der Strecke und damit war es dann eben Mirko Bortolotti, der sich dort eben als klaren Sieger des Wochenendes ausgesprochen hat. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass er jetzt neuer Tabellenführer ist, nämlich mit 7 Punkten Vorsprung, hat mal eben die Führung von Thomas Breining ebenso aufgeschnappt und eingeholt und damit ist es eben Mirko Bortolotti, der jetzt führt mit 7 Punkten Vorsprung vor Thomas Breining, Ricardo Feller mit 19 Punkten und Sheldon van der Linde. Ja, darüber haben wir, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Den Doppelrennsieger dieses Wochenendes, ja, Horrorwochenende, muss man wirklich sagen, mit den Platzierungen dort auf, jetzt mit 35 Punkten zurück und mit nicht so guten Platzierungen in Rennen Nummer 2 natürlich auch nochmal richtig Punkte verloren. Schauen wir nochmal in die Strategie und auf die Strategy Overview. Potenziell im Rennen muss man wirklich sagen, eigentlich tatsächlich Ricardo Feller schneller gewesen in den durchschnittlichen Rundenzeiten dort mit dem insgesamt im ersten Stint zwar etwas langsamer mit ja rund 66.000 langsamer in der Durchschnittszeit, aber in dem zweiten Stint war er dort schneller, 70 Zehntel pro Runde schneller, aber das hat sich eben nicht ausgezahlt, wie gesagt theoretisch im Durchschnitt schneller, aber dort an der Spitze eben stand noch einer im Weg und das ist eben Mirko Bortolotti. Sehr, sehr stark unterwegs hingegen war ja Lukas Stolz mit seinen durchschnittlichen Rundenzeiten ja auch sehr, sehr gut unterwegs gewesen in diesem Rennen. Von daher da eine starke Aktion dort auch geleistet. Im Feld selber Thomas Breining 22.1 zu 22.0 an der Spitze konnte er nicht mitgehen. Durchschnittlich eine Zehntel langsamer an der Spitze und war auch tatsächlich unter Clean Air auch langsamer als die beiden an der Spitze, Feller und sowohl auch Bortolotti, der ganz vorne war. Schauen wir mal ins Mittelfeld und kicken da mal auf die Rundenzeiten und da fällt einer ganz klar auf, nämlich Marco Wittmann, der mit 22,7 zwar in der Anfangsphase ähnlich unterwegs war wie der Rest an der Spitze. Fangen wir mal da an mit Lukas Auer mit 22,6. MF Frey mit Jack Aitken mit 22,4 am Anfang eine sehr, sehr starke Pace geleistet, genauso wie Calvin van der Linde mit 22,7. Ähnlich Marco Wittmann mit 22,7 unterwegs, der einzige aber in dieser Situation, der 22,166 fahren konnte, im Durchschnitt zwar Lukas Auer, der zweitschnellste im Mittelfeld unterwegs mit 22,98 unterwegs, der konnte tatsächlich aber auch in Clean Air fahren, das war bei Marco Wittmann tatsächlich nicht so oft der Fall, deshalb dort mit einer Durchschnittszeit von 22,166 im zweiten Stint nach seinem Boxenstopp über 28 Runden sehr stark unterwegs. Damit zeigt sich im Endeffekt ja auch, was gehen könnte mit dem BMW, wenn man natürlich da auch die Qualifying-Zeiten dort auch besser setzen würde. Sieht man unter anderem natürlich auch an Piloten, die diese Saison schon etwas erfolgreicher waren. Die Durchschnittszeit dort von Maximilian Paul konnten dort nicht anknüpfen an das Rennwochenende vom Nürburgring. Aber wie schon erwähnt, dass es ja eh sein zweites Rennwochenende war in der DTM. Das eine etwas vielleicht zu gut lief und das andere etwas zu schlecht. Glaube ich, dürfen wir da jetzt auch nicht zu extrem dort werten und das uns dort zugute machen. Weiter geht's ja für die DTM ja schon in knapp 2,5 Wochen, nämlich für dem erneuten Einstand dann für die DTM auf dem Sachsenring. Da freuen wir uns wirklich drauf, denn ich glaube mit 28 Autos dort auf dem Sachsenring wird es nochmal so richtig schön knackig und spannend werden an der Spitze. Wir haben ja noch 3 Rennwochen ausstehend, wie schon erwähnt, Sachsenring, Red Bull Ring und Hockenheim Ring stehen uns dabei ja noch aus. Wir machen ein kurzes Päuschen, schnaufen einmal kurz durch und sagen dann, wie es in den Rahmenserien war, nämlich der ADAC GT4 Germany und dem Porsche Carrera Cup Deutschland und schauen dann auf das Wochenende der IMSA hinaus, nämlich das dort auf dem Virginia International Raceway GT-Only Event, das dann in der IMSA, das jetzt gleich nach der Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
Sogar aus der Pause im GT-Talk auf meinsportpodcast.de mit der Rückschau und dem Rückblick auf ADAC GT4 Germany und Porsche Carrera Cup Deutschland. Damit starten wir direkt, nämlich mit dem ADAC GT4 Germany, nämlich mit den Rennen Nummer 1 und 2 natürlich. Auf Pole für Rennen Nummer 1 stand, ja, mit nach einem sehr, sehr knappen Qualifying, Nikolai Möller-Madsen, der für die Wimmerwerk Motorsport-Truppe aus Österreich die Pole Position gesichert hat. Mit dem Porsche 718 Cayman GT4 RS CS ging es dort auf die Pole. Die Porsche ist ziemlich stark an diesem Wochenende, genauso auch mit Daniel Gregor und Finn Zulauf, die sich mit dem AWAW und S Motorsport Porsche ebenfalls in Startreihe 1 gesetzt haben. Es ging dort um 0,003 Sekunden. Also es war richtig knapp im Qualifying. Genauso weiterhin knapp war es dann auch bis Platz 5. Denn dort alle Autos innerhalb einer Zehntel. Nämlich die weiteren Fahrzeuge hießen dann das Meisterschaftsauto vom letzten Jahr. Hugo Sasse und Mike David Ortmann auf der dritten Position. Almeida und Knorp auf 4 für die BWT Mücke Motorsport-Truppe und Marc Di Folenfio und Dennis Bulatov auf der 5. Wie gesagt, alles 3 Fahrzeuge innerhalb einer Sekunde in Rennen Nummer 1. Und so ging es dann auch rein in das Rennen und mit einer Startphase, die jetzt dann doch sehr gesittet zuging, jetzt in dem Sinne nicht viel falsch gemacht. Es gab dann auch an der Spitze von Möller-Madsen ja nichts einzuwenden. Zulauf und Gregor, die dann doch sehr früh gewechselt haben oder beziehungsweise sehr mittig in der Wechselzone dort dann von der 25 bis zur 35. Minute dort gewechselt haben, im Vergleich zu anderen sehr, sehr früh gewechselt haben. Ivan Ekelik, der sich das Auto ja mit Nikolai Möller-Madsen teilt, ging es aber hingegen nicht so gut, denn man fuhr dort bei der Wimmerwerk Motorsportmannschaft zu früh los und damit ging es dann innerhalb rein in die Penalty Lap. Knapp wurde es aber auch nochmal an der Spitze zwischen Zulauf, Marquez und Knaup, die sich dort um die erste Position dort über Runden auch duelliert haben. Erst ging Marquez vorbei, aber Zulauf konnte sich tatsächlich 45 Sekunden vor Rennende den Platz nochmal streitig machen und damit die Führung wieder übernehmen. Und damit war es dann auch tatsächlich der Sieg für die AVIA W&S Motorsport-Mannschaft. Maxim Osten und Marquez eben für Project One auf 2, Jansen und Handke auf 3, Sasse und Ortmann verlieren nach dem Start oder beziehungsweise nach Platz 3 auf die 4 und Nikolai Müller-Matze und Ecklig nach dem nach der Penalty Lap dort zurückgefallen bis auf Platz 5. De Valencio und Bulatov auf 6, Almeida und Knorp auf 7, Springhop und Prim auf 8, auf Platz 9 Trogen und Juli und auf Platz 10 Krüjov und Piana in Rennen Nummer 1. Schauen wir auf Rennen Nummer 2 natürlich da auch nochmal explizit zurück und blicken auch nochmal da auf die Qualifikation zurück. Und da war es am Samstag nämlich Finn Zulauf, der sich dort nach dem Sieg mit Daniel Gregor auch dort die Pole Position dort für sich entscheiden konnte und hat sich damit dann auch den besten Startplatz gesichert, neben Bulatov und Folenfio, Fitje auf 3 und Still auf 4, genauso wie Connor auf der 5. Position mit dem BWT Micro Motorsport Mercedes AMG GT4. Das Rennen ging los und auch an der Spitze war es sehr geordnet. Finn Zulauf konnte die Position vorne halten. Hinten gab es aber einen Dreher von einem der ProSport Racing Fahrzeuge, das Auto mit der Nummer 19, mit Ärger und Rennhofer, die sich dort mit diesem Start eher nicht belohnt hatten. Spannend wurde es natürlich für die aktuellen Tabellenführer. Ortmann nur auf der 9. Position gelegen und deshalb musste er dort natürlich einige Positionen gut machen, ging dort an Wimmer, Leftorov und Co. vorbei, bis eben auf diese 9. Position zu 10 Minuten nach dem Rennstart. Spannend und sehr, sehr aufreibend wurde es rund 15 Minuten nach Rennstart, nämlich zwischen Zulauf und Dennis Bulatov, denn die haben sich mal richtig berührt und mal richtig in die Karre gefahren und damit war es das Rennen tatsächlich für die AWA W&S Motorsportmannschaft und das war mehr als nur ärgerlich. Eine Strafe darf es hingegen nicht, denn man muss wirklich sagen, Zulauf hatte auch dort seinen Beitrag zugeleistet. Bulatov wollte dort innen vorbei. Zulauf im letzten Moment tatsächlich zugemacht und damit gab es tatsächlich die Entscheidung der Rennleitung gegen eine Strafe von Bulatov, was ja man verstehen kann, aber ähnlich wie es ja auch bei Preining war, eine Kann-Entscheidung war, diesmal hat man es eben nicht gegeben, diese Strafe. Und damit blieb Bulatov auch vorne, hat schon direkt übergeben an De Folenfio. Vorne wurde es dann auch nochmal um Platz 2 richtig spannend, nämlich zwischen Karachov und Jan, der sich dort mit dem Porsche durchsetzen konnte. Im Hintergrund aber der BWT-Wagen mit der Nummer 18, nämlich der Wagen von Girdom und Connor, mal eben heftig über die Wiese ging und auch nochmal dort für Aufsehen sorgte. Sasse und Girdom konnten aber weiterhin noch die Spitze auffühlen und auch Karachov viel weiter zurück an der Spitze selber, nämlich rund um Marc Di Folenfio, ging es dort der Sieg für die BCMC Motorsport Power bei Eastside Motorsport Truppe damit zu Buche. David Jahn und Janis Fittich für AWA W&S Motorsport auf der 2 und Hugo Sass und Mike David Ortmann mit einem Aufholjagd auf der 3. Position und Jerum und Connor auf der 4 und Trogen und Juli auf der 5. Das sind die besten 5 des Rennen Nummer 2 auf dem Lausitzring der ADAC GT4 Germany. Schauen wir da nochmal natürlich auf den Stand der ADAC GT4 Germany. Dort aktuell vorne weiterhin Hugo Sasse, Mike David Ortmann mit 123 Punkten. 6 Punkte vor Dennis Bulatov und Simon Connor Prim. Jan Janis Bringhop auf der 3, David Jahn und Janis Fittier auf der 4. Position, aber da eine riesige Lücke mit 30 Punkten Abstand und Marcel Lennartz mit weiteren 10 Punkten dahinter mit 40 Punkten Abstand. Weiter geht's für die ADAC GT4 Germany, auch dann auf dem Sachsenring vom 8.9. bis zum 10.9. Abschluss ist dann schon tatsächlich mit der DTM dann auch auf dem Bockenheimring. Man nimmt das Rennen vom Red Bull Ring in diesem Jahr diesmal nicht mit. Machen wir weiter mit dem Porsche Carrera Cup Deutschland und mit deren Auftritt auf dem Lausitzring mit Pole Position am Samstag für Louis Kartog vor Tabellenführer Larry Ten Forde, Bastian Buß, Harry King und Moritz Schuring. Das sind die ersten drei Reihen für Rennen Nummer 1 gewesen. Für Louis Kartog war es tatsächlich ein Rennen, was er für sich entscheiden konnte. Nach Pole Position war es dann auch der Sieg vor Larry Ten Forde und Bastian Buß, Harry King, Moritz Schuring. Das waren die ersten 5. Bester Rookie dort, Vincent Arndt. Ronaco vor Hüb van Eindhoven, Gabriel Cordell mit vor Yannis Ferrati und Sebastian Freimuth auf der 10. Position. Dort nach Rennen Nummer 1 ausgeschieden. Unglücklicherweise ja, Georgi Donchev, Leon Köhler, Alex Tauscher, Theo Oeverhaus und Adre Levy. Ja, das sorgte dann auch teilweise für Unterbrechungen und für Safety-Car-Phasen in diesem Rennen. Am Sonntag lief es dann folgendermaßen. Weiterhin auch dann die Pole Position für Louis Kartog und Bastian Buß auf der 2. Position. Startreihe 2 ging dann an Larry Ten Forde und Harry King und Startreihe 3 für Hoop van Eindhoven und Vincent Adronaco. In diesem Rennen war es keine gute Vorstellung, sage jetzt einfach mal, von Louis Kartog, denn der musste sich tatsächlich ziemlich gegenhalten gegenüber Bastian Buß, konnte die Position deshalb nicht halten und damit war es tatsächlich der Sieg für den Dänen, für den Porsche Junior Bastian Buß und der sich dort dann eben als Sieger hervorgehen konnte. Auch Teamkollege Harry King setzte sich noch gegenüber beiden Team GP Elite Fahrzeugen durch, wo es hingegen ja bei der Restart Phase zu einem kuriosen Zwischenfall kam, nämlich zwischen Larry Ten Forde und Louis Kartog, der dort das Auto von Louis Kartog getroffen hat, nämlich Larry Ten Forde, und damit war es tatsächlich das Aus für Louis Kartog vorzeitig, genauso für Vincent Adonako und Horst Felix Felbermeier, die das Rennen ebenfalls nach einer Runde dort beenden mussten, die das Schwarz-Weiß-Gerät-Tut damit auch nicht gesehen haben. Larry Ten Forde damit auf 3, Moritz Schuring auf 4 und bester Rookie auf der 5. Position war es hingegen dann Theo Oeverhaus. Die beste Rookie-Wertung, wo er sich da auch nochmal seinen Sieg in der Rookie-Wertung abgeholt hat, jetzt an diesem Wochenende auf dem Dekra Lausitzring. Schauen wir noch ganz fix auf die Tabelle, nämlich Larry Ten Forde weiterhin noch deutlich vorne, mit vor Harry King, Louis Kartog und Bastian Buß, Moritz Schuring auf der 5. Position dort zu sehen. Haben noch 3 Rennwochenende vor uns, wie gesagt, wir wissen, was für einen Vorsprung da auch, haben wir gerade in der DTMS gesehen, was dort für einen Vorsprung ja auch gerne mal wegschmelzen kann, aber 54 Punkte bei noch 3 ausstehenden Rennwochenenden. Ja, wird schwierig sein, glaube ich, für Harry King, der dort auch sich beweisen muss natürlich in dieser Saison. Gerade Bastian Buß als Porsche Junior etwas enttäuschend im Carrera Cup, hingegen läuft er besser im Super Cup. Schauen wir noch ganz fix auf die Rookie-Meisterschaft. 4 Punkte trennen nach dem Lausitzring-Rennen-Wochenende Theo Oeverhaus und Harry Jones. Vincent Andronaco 15 Punkte dort hinter. Garaschin Cordell auf der 4 und Yassin Ferrati auf der 5. Position. Da sind es aber schon 30 Punkte Abstand auf die Spitze. Wie gesagt, weiter geht's mit dem Porsche Carrera Cup Deutschland weiter dann auf dem Sachsenring. Machen wir ganz fix weiter mit der IMSA. Dort das Rennen Wochenende jetzt aufstehend, nämlich auf dem Virginia International Raceway. Dort die Veranstaltung heißt ja offiziell Michelin GT Challenge at VIR. Damit ist es ganz klar, welche Rennen dort oder welche Klasse dort ausgeschrieben worden ist, nämlich ganz klar die GT-Klassen, die sich dort beweisen müssen. 20 Autos sind insgesamt dabei, 5 aus der Klasse GTD Pro und 15 aus der Klasse GTD. Üblicherweise natürlich die Fahrzeuge in der GTD Pro von Corvette Racing, Pfaff, Vaser, Heart of Racing und WeatherTech am Start. Während es auch in der GTD-Klasse die üblichen Verdächtigen sind, nämlich Brian Sellers, Madison Snow, Paul Miller Racing versus Sullivan für Frankie Montecarvo und Aaron Tillets. Hard of Racing ja auch am Start mit der üblichen Besetzung der Angeles und Sorensen. Auch Team Kurthoff mit Skeen und Grenier unverändert, wie auch im Endeffekt die restlichen, die sich dort an den Start begeben. Andretti Autosport ja weiterhin auch nochmal dabei mit Jared Andretti und Gabby Chavez. Und das eigentlich in diesem Wochenende, ja, nichts Ungewöhnliches, sage ich jetzt einfach mal. Die Fahrerbesetzung innerhalb der GTD und der GTD Pro. Weiterhin vorne in der GTD Pro Wertung Jack Horsworth und Ben Bernico, 2810 Punkte. Das sind 170 Punkte Vorsprung vor dem anderen Konstrukt, nämlich Antonio Garcia und Jordan Taylor, die sich dort für Covet Racing eben auf der gesamten zweiten Position dort aufhalten. Ja, insgesamt 170 Punkte Rückstand, das ist schon ein gewaltiges Brett. Das sieht in der GTD-Wertung dann doch etwas anders aus. Zwar ähnlich deutlich die Führung für die BMW-Mannschaft von Paul Miller Racing, Brian Sellers und Madison Snow, aktuell vorne mit 2611 Punkten. Dort hinter gefolgt die Hard of Racing Mannschaft mit 2406 Punkten. Das sind tatsächlich mehr Punkte Abstand bei der GTD-Wertung. Also da ist es noch etwas klarer tatsächlich in der GTD-Wertung. 205 Punkte. Auch ein gewaltiges Brett, muss man aber erstmal, wie gesagt, zu Ende bringen. Wir haben ja noch einige Rennen ausstehen. Neben dem jetzt kommenden Rennwochenende sind es noch drei. Neben eben jetzt VIR, Virginia International Raceway, ist es noch Indianapolis mit dem Rennen von dem Motor Speedway über 2 Stunden 40. Und dann natürlich haben wir noch das PT Le Mans, was uns da noch aussteht jetzt in dann dem Oktober, wenn wir nochmal hier reingehen. Also die IMSA-Saison zieht sich noch etwas hinaus über die nächsten Wochen. Schauen wir noch auf die TV-Zeiten der IMSA jetzt am kommenden Wochenende. Das ja wie gewohnt bei euch ja zu sehen, entweder bei IMSA TV oder eben bei den Kollegen von Motor Vision TV. Das dann eben am Sonntag zu sehen, das Ganze lokal bei uns. Zeit dann ab 20.05 Uhr, wie gesagt, IMSA TV oder eben bei Motor Vision TV bei euch zu sehen. Haben ja noch die European Le Mans Series und auch den Porsche Super Cup. Also ich glaube, vom Racing her werdet ihr in diesem oder an diesem Wochenende wieder einiges zu sehen haben. Von uns gibt es dann auch wieder nächste Woche einiges zu hören. Von daher wünsche ich euch da nochmal viel Spaß dabei jetzt am kommenden Rennwochenende. Wir melden uns, wie schon erwähnt, nächste Woche wieder bei uns hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, ciao, tschüss und bye-bye und möge der Grip mit euch sein.